Hallo, mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Mistelbach und Schloss Aspern an der Zeier. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. In dieser Folge möchte ich über unsere Sonderausstellung im Mammutschloss Aspern an der Zeier sprechen. Die Ausstellung trägt den klangvollen Namen »Die Sprache der Göttinnen«. Was wird in dieser Schau präsentiert? Was ist zu sehen? Und was erzählt sie den BesucherInnen? Die Schau zeigt urgeschichtliche weibliche Figurinen und stellt sie den Werken von KünstlerInnen der Gegenwart gegenüber. Die Faszination der neuen Kunst für die ältere und der Einfluss von archäologischen Funden sollen so sichtbar gemacht werden. Zu sehen sind Werke von Judy Chicago, Louis Bourgeois, Meret Oppenheim und Renate Bertelmann, um nur einige zu nennen. Ich darf in diesem Podcast die beiden Kuratorinnen dieser Ausstellung begrüßen, die Künstlerin und Philosophin Elisabeth von Samsonow und die Archäologin Katharina Rebay-Salisbury. Liebe Elisabeth, was war deine Inspiration für diese Ausstellung? Wie kam es zu dieser Ausstellung? Kannst du uns ein bisschen etwas darüber sagen?
Wir hatten ein mehrjähriges Forschungsprojekt, in dem wir uns beschäftigt haben mit den niederösterreichischen Venusfunden, mit den weiblich demarkierten Figurinen. Wir wollten gerne wissen, ob sie einen Effekt in der Gegenwart haben, ob sie etwas zu tun haben mit dem Selbstverständnis der Frauen in der Gegend zum Beispiel. Solche Sachen haben uns interessiert. Dann haben wir festgestellt, das ist ja auch kein Geheimnis, dass diese Funde, es gibt natürlich europaweit oder vielleicht sogar weltweit Funde von einer solchen Bedeutung oder von einem solchen Alter, aber nun sind diejenigen, die in Österreich gefunden worden sind, besonders berühmt. Man denke an die Venus von Willendorf. Also ist es natürlich auch kein Wunder, wenn man sich das anschaut, dass Künstlerinnen in der sogenannten zweiten feministischen Welle der 70er Jahre sich mit diesen Funden beschäftigt haben. Warum haben sie das gemacht? Weil sie wollten so etwas wie eine weibliche Geschichte anders erzählen. Sie wollten eine Legitimierung für die Existenz von Frauen in der Geschichte bekommen und haben deswegen sich auf diese Funde bezogen. Das heißt, diese Funde waren den feministischen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts außerordentlich willkommen und sie haben Wert darauf gelegt, dass man diese Funde und die Charakteristika dieser Funde in ihrer Kunst wiedererkennt. Also sie wollten sich damit dezidiert in diese Geschichte einschreiben und sie wollten dezidiert diese Geschichte zu ihrer eigenen machen. Das ist jetzt mal der Hintergrund. Und dazu ist vielleicht noch ein wichtiger Satz zu sagen, dass nämlich der größte Teil dieser Funde, die Sie da jetzt in der Ausstellung sehen werden, im 20. Jahrhundert gefunden worden ist. Das heißt, das 20. Jahrhundert reagiert auf Funde, die im 20. Jahrhundert gemacht worden sind. Natürlich sind die Sachen viel älter, aber in Wahrheit sind sie als bekannte Tatsachen erst seit dem 20. Jahrhundert bekannt. Das ist vielleicht ganz wichtig, weil da gibt es einerseits diese archäologische Tiefe, die aber in Bezug auf die Fundgeschichte, selber nicht existiert. Also das heißt, die Fundgeschichte macht diese Wesen, die da aus der Erde hervortreten, zu Zeitgenossinnen der Lebenden des 20. Jahrhunderts auf eine sehr merkwürdige Weise. Und das wollte ich eigentlich in der Auswahl der Werke, die Sie da jetzt auch sehen werden, in der Ausstellung auch unterstreichen und hervorheben.
Liebe Katharina, wo befinden sich diese Fundstätten von altsteinzeitlichen Frauendarstellungen? Kannst du uns ein bisschen etwas darüber erzählen? Und noch etwas, was wissen wir über die Bedeutung dieser Frauendarstellungen in der Prähistorie?
Altsteinzeitliche Frauendarstellungen sind über einen erstaunlich großen Raum in Europa verbreitet. Sie kommen von Frankreich bis zur Ukraine und von Deutschland bis Italien vor. Sie zeigen gewisse stilistische Eigenschaften, die sie verbinden wie zum Beispiel die beleibten Körper, wenig Bedeutung des Gesichts und kaum ausgeprägte Arme- und Beindarstellungen. Diese stilistischen Verbindungen sind auch über verschiedene Materialgruppen sichtbar. Es gibt Frauendarstellungen, die aus Stein gemacht sind, es gibt welche aus Keramik und welche aus Elfenbein geschnitzt. Da sie über so eine große Räume verbreitet waren und auch so eine große zeitliche Tiefe haben, also wir haben die Ältesten, die etwa 40.000 Jahre alt sind, die Jüngsten etwa 17.000, 18.000 Jahre, stellt sich natürlich die Frage, wie diese Gemeinsamkeiten zu erklären sind. Wir glauben nicht, dass es unbedingt so gewesen sein muss, dass jeder Schöpfer einer Frauenfigur, jede Schöpferin einer Frauenfigur das Wissen direkt weitergegeben hat. Möglicherweise sind diese Figuren in der Vergangenheit auch immer wieder gefunden worden, nachgemacht worden und haben sozusagen direkt auch als Bedeutungsträger fungiert. Die Deutung dieser Figuren ist dementsprechend schwierig, da sie eben so eine große zeitliche Tiefe und große Verbreitung haben, werden sie auch nicht immer dieselbe Bedeutung gehabt haben. Sehr populär war zu Beginn der Forschungsgeschichte, als sie sozusagen im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in einer sehr prüden Zeit gefunden wurden, dass man sie als Pin-Up-Girl oder als erotisches Objekt interpretiert hat. Wenig später kam dann die Deutung als große Mutter, als Schöpfergöttin hinzu. Man kann aber auch ganz andere Möglichkeiten denken, wie diese Figuren zum Einsatz gekommen sein könnten. Man kann sich ja vorstellen, Menschen lebten damals in kleinen Gruppen, die noch nicht sesshaft waren, die von Lager zu Lager gezogen sind. Vielleicht sind diese Figuren eingesetzt worden, um auf die verlassenen Lager aufzupassen, während die Menschen woanders hingezogen sind. Eine andere Möglichkeit ist, dass man daran denkt, wenn diese kleinen Gruppen aufeinandertreffen, vielleicht um Partner auszutauschen, ein Mensch verlässt eine Gruppe, kommt in eine andere hinein, dass stellvertretend für die Person dann eine Figur sozusagen den Besitzer gewechselt hat, dass diese Figuren tatsächlich stellvertretend für Individuen stehen.
Liebe Elisabeth, du bist für den künstlerischen Part dieser Ausstellung zuständig. Welche Werke unserer Zeit waren für dich wichtig, um die ungebrochene aktive Rezeption archäologischer Funde überhaupt sichtbar zu machen?
Ich beziehe mich jetzt auf eines der wichtigsten Werke, das wir in dieser Ausstellung haben, nämlich ein Werk von Judy Chicago, die eine maßgebliche Person der feministischen Kunst des 20. Jahrhunderts ist. Sie ist jetzt weit über 80 und ungebrochen aktiv. Ihre Wertschätzung kennt keine Grenzen. Also sie hat jetzt gerade wieder große Ausstellungen in Deutschland, in Frankreich und in Amerika. Und sie hat etwas gemacht, das mich sehr bewegt hat. Sie hat nämlich in den 70er Jahren eine Arbeit gemacht, die jetzt unter Heritage-Schutz, unter Denkmalschutz steht und im Brooklyn Museum in New York ausgestellt ist, nämlich die sogenannte Dinner Party. Und mit dieser Dinner Party hat die Judy Chicago versucht, vergessene Frauen aus der Geschichte an einen gemeinsamen Tisch zu holen. Also für jede dieser Frauen gibt es ein Gedeck und gibt es die wichtige Information zu dieser Frau. Und jetzt kommt der Punkt, und für diese Dinner Party hat sich Judy Chicago ein Logo ausgedacht. Sie wollte dafür ein Signet finden, irgendein Zeichen, ein wichtiges Zeichen, das sofort wiedererkennbar macht, was das Ganze ist. Und was hat sie getan? Sie hat dafür die Venus von Willendorf umgezeichnet. Und diese beiden Blätter haben wir in dieser Ausstellung. Das heißt, es ist auch jetzt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts ein wichtiger Vorfall. Es wird ganz, ganz präzise Bezug genommen auf einen archäologischen Fund. Und sie hat jetzt 2023, wenn ich mich nicht irre, müsste ungefähr 2023 gewesen sein, noch einmal Bezug genommen, also in ihrem jüngeren Werk auf die Venus von Willendorf, und die umgezeichnet, aber als Figur, als dreidimensionale Figur gießen lassen für eine große Ausstellung, die sie gemacht hat in Paris. Das heißt, da sieht man, dass es sozusagen nicht nur einmal, sondern mehrmals in einem künstlerischen Leben sich ein solcher Fund als Referenz wichtig machen kann. Und wir haben sie auch deswegen, das sieht man jetzt auch in unserer Einladungskarte, haben wir die Hälfte dieser Karte der Venus von Willendorf gegeben und die andere Hälfte Judy Chicagos Umdeutung der Venus von Willendorf und die miteinander verschmolzen, um tatsächlich diesen Kontakt, den wir uns da vorgestellt haben in dieser Ausstellung zwischen diesen prähistorischen Funden und der zeitgenössischen Kunst zu unterstreichen. Und was wir natürlich schon auch noch haben, also jenseits von Judy Chicago, die ganz großen Figuren aus der Kunst des 20. Jahrhunderts wie Louise Bourgeois, die auch eine ganz tolle Person war mit einem komischen Talent, also die sich selber so eine Art Bauchbrustpanzer oder so etwas macht und sich damit fotografieren lässt. Also die Leute haben natürlich wahnsinnig viel Witze, auch künstlerische Witze mit diesen Formen der Figurinen gemacht. Also der paläolithischen Figurinen, weil die neolithischen sind ja viel dünner. Das ist dann nochmal eine andere Sprache. Und da kommen dann jetzt auch nochmal andere Künstlerinnen ins Spiel.
Danke einmal für diese wirklich ganz informativen Ausführungen. Aber jetzt ein bisschen was zur Archäologie. Liebe Katharina, du hast ja den archäologischen Part der Ausstellung kuratiert. Welche Objekte bzw. Figuren aus den einzelnen Zeitdarstellungen? Da meine ich einmal den Paläolithikum, dem Neolithikum, den Metallzeiten, also Bronze- und Eisenzeit hast du gewählt. Und welche waren dir wichtig? Kannst du uns kurz ein bisschen da etwas zusammenfassen?
Für den altsteinzeitlichen Raum haben wir natürlich die Venus von Willendorf als alles überstrahlendes Fundobjekt in den Mittelpunkt gerückt. Die Venus von Willendorf wurde 1908 gefunden und da sie so vollständig war und auch eine gewisse Schönheit besitzt, die auch bis heute ausstrahlt, ist sie natürlich sozusagen stellvertretend für alle altsteinzeitlichen Figurinen hier in dieser Ausstellung. Natürlich haben wir lediglich eine Kopie hier im Museum. Das Original ist im Naturhistorischen Museum in Wien ausgestellt und kann jederzeit in der Venuskammer besichtigt werden. Für die Jungsteinzeit, für das Neolithikum, war uns ganz wichtig, die Vielfältigkeit der neolithischen Figurinen zu zeigen und auch die Tatsache, dass sie sehr häufig fragmentiert vorliegen. Das heißt, wir haben sehr viele Bruchstücke zusammengestellt in einer Vitrine, um zu zeigen, dass sie nicht nur im Ganzen vorkommen, sondern auch, dass der Akt des Zerbrechens, der Opferung möglicherweise neben einer Feuerstelle eine besondere Bedeutung gehabt hat. Unter den wichtigsten Fundorten des Niederösterreichs sind die Venus von Falkenstein, die Venus von Langenzersdorf, die Venus von Eggendorf zu nennen. Man sieht also, fast jede niederösterreichische Gemeinde hat ihre eigene Göttin. Bei den Metallzeiten muss man ein bisschen differenzieren zwischen Bronze- und Eisenzeit. Die Bronzezeit ist an und für sich eine recht bilderfeindliche Zeit, wo es nicht viele Menschendarstellungen gibt. Wir zeigen trotzdem Keramikfigurinen aus Serbien, die sehr schön auch die Stilisierung, das Gewand zeigen von den Figuren, die hier im Grabkontext niedergelegt werden. Wir zeigen auch die sogenannte Frauenkröte aus Maissau, deswegen, weil sie eine sehr interessante Darstellung weiblicher Geschlechtsteile ist. In der Eisenzeit vervielfältigt sich dann das Bild der menschlichen Darstellungen. Wir haben nicht mehr in erster Linie Frauendarstellungen, sondern wir haben auch männliche Darstellungen. Wir haben aber auch Hybriddarstellungen, Verschmelzungen von Tier und Mensch oder von den verschiedenen Geschlechtern. Wir haben auch geschlechtslose Personen dargestellt. Also hier wollen wir sozusagen ein bisschen das queere Element dieser metallzeitlichen Darstellungen in den Vordergrund rücken.
Also danke auch für diese sehr ausführlichen archäologischen Ausführungen. Jetzt haben wir ein bisschen über die Kunst beleuchtet, wir haben die Archäologie uns angeschaut. Aber ich habe jetzt eine sehr wichtige Frage eigentlich noch an euch beide. Was ist die Message dieser Ausstellung? Was sollen die Besucher und Besucherinnen mitnehmen, wenn sie diese Ausstellung verlassen? Wer von euch beiden möchte beginnen? Elisabeth?
Also wir würden uns wünschen, dass die Menschen sehen, wie aktiv, also wie inspirierend, wie imponierend auf die Zeitgenossen des 20. Jahrhunderts und auch des 21. Jahrhunderts Zeitgenossinnen die diese Funde gewirkt haben. Das heißt, die sind, auch wenn sie jetzt kein Büchlein dabei hatten, wo drin steht, was sie sind und was sie sollen und welche Funktion sie hatten, sind sie ästhetisch extrem anziehend und sprechen zu den Leuten. Sie sprechen so sehr, dass die Künstlerinnen nach wie vor denken, sie empfangen diese Botschaften und arbeiten sie ein in ihre Arbeiten und ihre Kunstwerke und in ihr Leben. Das heißt, das Ganze hat eine Bedeutung, die jetzt nicht nur, sag ich jetzt mal, in so geschichtsartig fixiert werden kann, also im Sinne einer Auslesung als geschichtlicher Kontext oder geschichtlicher Bedeutung, also archäologische Bedeutung, sondern es ist eine verrückte Form der Vergegenwärtigung im Gange in Bezug auf diese Figuren, die eigentlich darauf hinausläuft, dass diese Vergegenwärtigung auch weiterläuft. Das heißt, dass die Leute, die da in diese Ausstellung gehen, also das empfinden können, also was denn nicht alles diese Funde schon bewirkt haben und dass sie auch etwas mit ihnen bewirken. Also dass praktisch so ein ganz aktiver Raum entsteht, der sehr inspirierend ist und der auch weiterwirken kann.
Ja, danke Elisabeth mal für deine Information jetzt und deine nette Antwort. Und jetzt bitte Katharina, was möchtest du gern, dass sich die Menschen mitnehmen?
Also ich wünsche mir natürlich, dass sie in erster Linie jetzt mal keine Funde aus dieser Ausstellung mitnehmen. Aber ich wünsche mir mit dieser Ausstellung, dass Menschen Urgeschichte anders sehen. Dass sie nicht nur ein Bild haben von Jägern, Handwerkern, Kriegern, sondern dass Urgeschichte auch sehr von Frauen geprägt war. Dass der Beitrag der weiblichen Arbeit, das Aufziehen von Kindern, das Gestalten des Haushalts, dass das eine Urgeschichte war, die für beide Geschlechter wichtig war. Und dass Männer und Frauen zusammengearbeitet haben, dass wir heute noch hier unsere Gesellschaft haben, das ist die Auswirkung von vielen, vielen Handlungen, die Männer und Frauen in der Urgeschichte gemacht haben.
Gut, danke Katharina. Gut, ich schaue euch beide an und ich glaube, Elisabeth, du willst noch irgendetwas loswerden.
Ja, richtig. Ich wollte nämlich nochmal darauf zurückkommen, dass das Ganze eine Ausstellung ist für einen sehr, sehr merkwürdigen Umstand, der auch gar nicht so einfach zu denken ist, aber er sollte allmählich deutlicher zu denken sein. Es ist nämlich so, dass es überhaupt keine moderne Kunst geben würde, wenn es nicht diese prähistorische und neolithische und eisenzeitliche und bronzezeitliche Kunst gegeben hätte. Und wenn die nicht plötzlich aufgetaucht wäre in einer Zeit, in der die Leute historistische Kunst gemacht haben und sich an den Griechen, den Römern oder irgendwas bedient haben und daraus versucht haben, eine neue europäische Kunst zu machen. Und plötzlich taucht diese komische, barbarische Kunst aus den Tiefen der Erde auf und erschüttert die Kunstwelt derartig in ihrer Einfachheit, in ihrer Klarheit, in ihrer Schlichtheit, in ihrer Direktheit und ihrer Wahrhaftigkeit, sodass sie plötzlich alle sowas machen wollten. Und das wurde dann das Vokabular der modernen Kunst.
Danke, Elisabeth. Aber ich sehe auch, die Katharina möchte noch etwas loswerden. Bitteschön.
Ich möchte noch anmerken, dass man in der Urgeschichte natürlich immer sozusagen das Normale, das Natürliche, das Ursprüngliche sucht und so auch in den weiblichen Darstellungen. Aber was uns diese vielfältigen Frauendarstellungen zeigen, ist, dass Geschlechtergeschichte auch vielfältig ist. In der Urgeschichte gibt es eine große Variabilität, wie Geschlecht dargestellt wird, wie Beziehungen zwischen den Geschlechtern dargestellt werden. Und das soll uns eigentlich nur daran erinnern, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, Zusammenleben zu denken und zu legitimieren.
So, dann sage ich danke an meine beiden Gesprächspartnerinnen. Danke Elisabeth, danke Katharina. Und wer jetzt neugierig geworden ist, der soll uns einfach besuchen im Mammutschloss Aspern an der Zeier und Museum Misselbach live. Alle Infos zu eurem Besuch auf www.mammuts.at.